Was macht Medizin und Forschung wirklich lebendig? Es sind nicht nur die Formeln im Labor oder die Studien auf dem Papier. Es sind die Menschen dahinter. Forscherinnen, die nach Lösungen suchen. Ärztinnen, die nicht Krankheiten behandeln, sondern den Menschen als Gesamtes sehen und gute Lebensmomente bewahren wollen. Und vor allem Betroffene. Der Vater, die Freundin. Menschen wie du und ich, deren Geschichten uns berühren und antreiben. Willkommen bei Wirkstoff Mensch, dem Podcast von Lilly. Hier hören wir zu, wir lernen und wir verstehen, was es heißt, wenn Wissenschaft auf Leben trifft. Mein Name ist Birgit Fenderl und dies ist unser Raum für Geschichten, die bewegen. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr euch wieder für Wirkstoff Mensch entschieden habt. Heute geht es bei uns um die Enttabuisierung von Alzheimer und um Prävention. Denn die Veränderung des Lebensstils kann maßgeblich dazu beitragen, einer Demenzerkrankung wie Alzheimer vorzubeugen. Und sollte man doch im Laufe eines langen Lebens an Demenz erkranken, dann kann man trotzdem ein gutes Leben führen. Das sagt unser heutiger Gast, Professorin Stefanie Auer, Psychologin und Universitätsprofessorin für Demenzforschung an der Donau-Universität in Krems. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Und vielen lieben Dank auch für die Bereitschaft zum direkten Austausch mit dem Gastgeber dieses Podcasts, dem Geschäftsführer von Lilly Österreich, Mario Haller.
Hallo, guten Morgen.
Hallo Mario. Mein Name ist Birgit Fenderl. Ich werde das Gespräch journalistisch begleiten und gleich mal mit einer Frage an unseren Gast beginnen. Stefanie, du beschäftigst dich sehr lange schon mit Demenzforschung, seit den 1990er Jahren, ganz konkret auch mit Alzheimer. Was weiß man denn heute mehr als vor 30 Jahren?
Ich glaube, man weiß eine Menge heute mehr über diese Erkrankung. Und als allererstes möchte ich erwähnen, dass wir heute wissen, dass Menschen mit Demenz Fähigkeiten haben. Also als ich begonnen habe mit meinen Forschungen, war es so, dass man wirklich tatsächlich geglaubt hat, Menschen mit Demenz haben gar keine Fähigkeiten mehr. Und es war wirklich, wirklich schockierend für mich. Und meine allererste Forschungsarbeit war genau zu diesem Thema, wo wir uns angeschaut haben, welche Fähigkeiten denn Personen in den sehr späten Stadien einer Demenz haben. Und siehe da, sogar in diesen wirklich fortgeschrittenen Stadien haben Personen erstaunliche Fähigkeiten. Also das heißt, wir haben bis dorthin tatsächlich Menschen mit Demenz unterschätzt in ihren Leistungsfähigkeiten. Und das ist natürlich extrem schade. Also das wissen wir heute. Und wir wissen heute, zweiter wichtiger Punkt, dass mehr als 45% aller Demenzerkrankungen verhindert werden können. Und alles, was dazwischen ist, also es ist eine Menge Forschung passiert. Und ich glaube, theoretisch wissen wir sehr, sehr viel. Nur wir müssen es jetzt auch in die Praxis umsetzen. Und das ist unser Thema.
Das klingt sehr positiv und sehr erfreulich als Einstieg in diesen Podcast. Mario, jetzt muss ich trotzdem ein bisschen natürlich in der pharmazeutischen Wunde wühlen am Anfang. Bitte verzeih mir. Denn obwohl die Wissenschaft so viel mehr weiß und man auch weiß, dass man vielleicht mehr Prävention machen kann und all das, wenn wir alles im Detail in diesem Podcast besprechen, das Medikament, die Heilung, das gibt es leider immer noch nicht.
Ja, leider. Und wie du richtig sagst, du bohrst natürlich da ein bisschen in offenen Wunden. Natürlich aus der pharmazeutischen Sicht ist die Forschung im Bereich Alzheimer-Erkrankung wirklich sehr stark geprägt durch Misserfolge. Wir als Firma sind schon mehr als 30 Jahre in diesem Umfeld tätig und haben auch schon wirklich den ein oder anderen Wirkstoff zu Grabe getragen. Der Grund liegt daran, dass wie in manchen anderen Krankheiten, speziell natürlich auch beim Alzheimer, wo wir tätig sind, sage ich, sehr viel schon in einem Zeitraum passiert, wo man noch gar nichts merkt oder feststellt. Also wenn man an den Namensgeber der Erkrankung denkt, Alois Alzheimer, der ja damals bei seiner Patientin, der Auguste Täter, diese Erkrankung näher untersucht hat, hat er damals so zwei Proteine im Gehirn festgestellt. Das sind gehen auch teilweise durch den Medien, ist das Beta-Amyloid und das Tau. Und die Akkumulierung dieser Proteine, die wahrscheinlich auch einen Effekt haben auf die Erkrankung und den Verlauf der Erkrankung, findet schon 10, 20 Jahre, bevor wir die ersten kognitiven Defizite feststellen, statt. Da konzentriert sich auch viel in dem Bereich, aber es sind sehr viele andere. Und ich freue mich heute natürlich wahnsinnig auf das Gespräch, weil wir über das Thema Prävention und was ist möglich, ohne medikamentöse Therapien zu sprechen kommen. Aber es sind natürlich auch viele andere Themen in diesem Bereich wichtig. Das sind Entzündungserscheinungen, sind aber auch genetische Thematiken, sodass so dieser das ist der Grund, und wenn wir das unter Kontrolle kriegen oder in den Griff kriegen, dann gibt es die Erkrankung nämlich nicht. Das gibt es nicht. Trotzdem muss man sagen, zumindest von unserer Sicht, und wir sprechen ja dann auch noch über Prävention, aber auch aus therapeutischer Sicht gibt es so die ersten Silberstreifen am Horizont. Das sind krankheitsmodifizierende Präparate, die den Verlauf ein bisschen verlangsamen können oder verändern können. Also es ist so ein bisschen ein Startschuss im therapeutischen Bereich begonnen, der aber nur der Beginn einer Reise darstellt, aber trotzdem auch einen Hoffnungsschimmer in dem Bereich.
Dann widmen wir uns dem Thema Prävention. Was ist das Wichtigste in puncto Prävention?
Ich glaube, was sich in den letzten Jahren wirklich gut herauskristallisiert hat, ist, dass erstens mal Demenz eine behandelbare Erkrankung ist und zweitens, dass 45% aller Fälle verhindert werden können, wenn wir nur früh genug sozusagen mit der Prävention beginnen und das auch in einem sehr breiten gesellschaftlichen Zugang versuchen, auch umzusetzen. Also das würde ich jetzt mal als Eingangsstatement sagen.
Ja, ich hab ein bisschen im Vorfeld natürlich auch schon in Interviews, die du gegeben hast, Stefanie, reingehört. Und da habe ich natürlich auch den Bereich gesehen, Lebensstil, was auch Ernährung, Diabetes, glaube ich, hast du mal erwähnt, als auch eine, muss ich sagen, ein Prädiktor für vielleicht spätere Demenzerkrankungen. Wie sehr siehst du eigentlich auch die gesunde Ernährung oder diesen gesunden Lebenswandel unter Anführungszeichen als eine Möglichkeit, sich ein bisschen zu schützen, wenn man das so sagen möchte, vor einer Demenzerkrankung?
Ich finde das ja sehr interessant, diese Forschungen der letzten Zeit, die ja gezeigt haben, dass eine einzige Methode nicht wirklich zum Ziel führt. Also es ist sozusagen ein Paket an Maßnahmen, die notwendig ist, und man kann es sozusagen zusammenfassen als gesunden Lebensstil. Und jetzt haben wir die Chance, in diesem Rahmen das wirklich besser herauszudefinieren und auch zu schauen, dass wir erstens einmal nicht zu pauschal sind. Ja, was ist ein gesunder Lebensstil? Was ist für wen ein gesunder Lebensstil? Also wir müssen hier erstens einmal in der Motivation mehr forschen. Wir müssen schauen, was sind die Bedürfnisse der Menschen? Weil über die hinweg kann man natürlich überhaupt nichts tun. Ja, also das tun wir eh schon seit vielen Jahren, oder? Dass wir sagen, das wäre so gesund und das wäre so. Aber wir müssen jetzt ernsthaft drüber nachdenken, was ist für jeden individuellen Menschen ein gesunder Lebensstil. Und ich glaube, das ist eine sehr spannende Reise, auf die wir uns jetzt begeben können. Und ich glaube, da ist die Kooperation zwischen Psychologie, Medizin, Pharma, Forschung ein ganz spannendes Forschungsfeld für mich jetzt.
Ich habe da gleich so ein bisschen eine ketzerische Frage, wenn ich das so sagen darf. Ich erlebe, und das sehe ich ja auch bei mir, erst wenn einem was wehtut oder wenn man irgendwas sieht, dann geht man zum Arzt. So dieses Thema Prävention, ich glaube, es muss natürlich auch medial oder auch stärker unterstützt werden, aber trotzdem, es fängt ja oft bei einem selbst schon so stark an, dass man erst was tut, wenn man irgendwo was spürt.
Das kennt jeder, glaube ich, oder?
Ja.
Ich glaube, das ist im Menschen verankert. Aber ich glaube, wenn man das einbaut, ja, wenn sich alle bemühen, und wir schauen, dass man hat ja auch andere Lebensstile etablieren können. Also warum kann man da nicht sozusagen, wenn man da gemeinsam drüber nachdenkt und der Mensch hat ein Innovationspotenzial eingebaut, dann können wir, glaube ich, wirklich dorthin kommen, dass wir Dinge einbauen, die tatsächlich gesundheitsfördernd sind. Ja, denkt man nur an Bewegung zum Beispiel. Ja, also da kann, glaube ich, da kann man im Beruf sehr viel tun, dass man hin und wieder aufsteht und Gymnastik macht oder in der Kantine auch anderes Essen sozusagen angeboten wird. Und ja, Stimulationsmethoden, das ist natürlich auch eine Methode, die wir gut auch wirklich in die breite Bevölkerung bringen müssen.
Ja.
Prävention und Vorsorge, das wird oft in einem Atemzug genannt, das ist jetzt auch schon vorgekommen. Jetzt kennen wir das alle, dass wir aufgerufen sind, zu Vorsorgeuntersuchungen zu gehen. Wir Frauen kennen es nochmal speziell, aber auch die Männer werden ab einem gewissen Alter gescheiter aufgefordert, das zu tun, und sie werden gescheiter, sie machen es hoffentlich auch. Aber im Zusammenhang mit Demenzerkrankungen oder Alzheimer ist mir persönlich zumindest das Thema Vorsorge neu. Sollte es da eurer Meinung nach auch so etwas wie eine regelmäßige Vorsorgeuntersuchung in diesem Bereich geben?
ich finde unbedingt, ja. Also um seine Hirngesundheit sich frühzeitig zu kümmern, sollte ein ganz wichtiges Anliegen sein, wenn wir denken, wie viele Menschen betroffen sind von dieser Erkrankung und wie das sich in den nächsten Jahren auch entwickeln wird, glaube ich, sollte das wirklich eine Priorität sein im Gesundheitssystem, dass wir hier wirklich regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen etablieren. Wir haben das in unserem Modell der Demenzhilfestelle ganz gut etablieren können, dass Menschen wirklich regelmäßig kommen. Und das tut nicht weh, ja, so ein kurzer Gedächtnischeck und einmal über das Gedächtnis zu sprechen. Das ist für Menschen auch tatsächlich ein Anliegen. Nun müssen wir Angebote schaffen. Also das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. Es hat eine große Untersuchung gegeben vor ein paar Jahren, wonach 95% der Bevölkerung, nämlich der allgemeinen Bevölkerung, sich tatsächlich Sorgen machen, dass sie irgendwann in ihrem Leben eine Demenz entwickeln. Und wir müssen auf diese Angst antworten, ja. Und ich glaube, nicht alle bekommen ja eine Demenz, aber es ist schrecklich, mit dieser Angst zu leben. Also Vorsorge und diese Vorsorgegespräche können extrem gesundheitsfördernd sein und sollten wirklich etabliert werden.
Ja, ich sehe das zu 100% genauso. Ich denke speziell natürlich auch bei Erkrankungen, die so früh beginnen, bevor man auch etwas spürt. Ich glaube, ist eine regelmäßige Kontrolle oder super wichtig und auch wie du natürlich sagst, das ist auch etwas, was jetzt nicht wahnsinnig wehtut oder invasiv ist. Ich glaube, so kleine Gedächtnistests kann man schneller mal machen. Und ich habe auch in einem Kommentar von dir gelesen, ich glaube, wir setzen oder es soll ja in Österreich auch sehr viel in Richtung Primärversorgungszentren gehen. Und ich glaube, da ist, so wie du richtig sagst, wäre natürlich eine sehr gute Schnittstelle möglich, diese Sachen da auch mit einzubinden und zu etablieren, sodass das eigentlich regelmäßig stattfindet. Aber wie du auch richtig sagst, ich glaube, da braucht es natürlich einen breiteren Anlauf. Also da muss die Gesellschaft, Politik spreche ich da auch an, viele sich an einem Tisch setzen und sagen, das wollen wir so machen, weil natürlich, wenn man hört, was präventiv möglich ist, ist ja das, sage ich jetzt einmal, und das dürfte ich vielleicht gar nicht sagen, ja viel besser als das, was wir therapeutisch anbieten können.
Absolut, wenn man das verhindern kann. Also das ist eine schreckliche Erkrankung, das muss man ja auch einmal sagen. Also wenn das wirklich von den Anfangsstadien bis zu den letzten Stadien voranschreitet, ist das für jedes Individuum ein sehr schwieriger Weg. Und wenn wir den verhindern können, müssen wir eigentlich alles tun als Gesellschaft, um hier beizutragen, dass wir die Hälfte der Betroffenen verhindern können. Also
das ist eine beeindruckende Zahl, die wusste ich persönlich auch nicht vor diesem Gespräch. Jetzt frage ich mich natürlich, warum gibt es das nicht schon längst? Woran scheitert das?
Ganz genau. Das ist, ich beschäftige mich eben schon sehr lang damit und ich sehe, dass wirklich diese Erkrankung einer kollektiven Verdrängung sozusagen noch immer anhaftet. Und das ist natürlich etwas, was man ganz, ganz schnell angehen muss in einem bewussten Prozess. Das machen viele Länder schon und ich glaube, wir müssen das jetzt endlich in Österreich auch angehen.
Ich sehe es genauso. Also ich glaube, wir haben einfach über die letzten Jahrzehnte gesehen, dass wir Menschen älter werden. Das heißt, wir erleben Erkrankungen, die wir vielleicht vor 50, 60 Jahren in dem Ausmaß noch nicht erlebt ist. Und ich sage jetzt, Demenzerkrankungen sind eine dieser Erkrankungen, die auch durch das Alter natürlich als Risikofaktor generiert werden. Und da braucht es ein Umdenken. Und so wie die Stefanie auch gesagt hat, ich glaube, in vielen Ländern gibt es das schon. Da gibt es schon mehr oder weniger Strukturen. Ich glaube, der Wille in Österreich ist auch da. Manchmal ist Papier geduldig, aber jetzt wäre so der Zeitpunkt, wo wir es auch machen müssten.
Wir haben eine Demenzstrategie in Österreich, die ja auch sehr viele gute Ideen hat, aber auch dringend sozusagen mit Finanzmitteln unterstützt werden muss, damit die Dinge auch zur Umsetzung kommen.
Und ich glaube, das, was du sagst, auch mit der Demenzstrategie, eine der großen Herausforderungen ja auch in der Demenz ist natürlich die Pflege. Und desto später wir natürlich Leute in eine Pflege bringen oder gar nicht, wenn wir präventiv was machen, desto mehr entlasten wir auch das System und können natürlich auch die Finanzen, die wir in der Pflege einsetzen, dann auch früher einsetzen und schauen, dass wir eben Anlaufstellen haben, kontinuierliches Screening haben, eine Betreuung haben, auch während der, sage ich, Anfangsphasen der Erkrankung. Also ich glaube, wir könnten da ganz geschickt natürlich einen Ressourcenshift nach vorne machen und viel effektiver am Ende auch sein.
Genau, und ganz wichtig ist natürlich auch das Thema Früherkennung. Also dass man sagt, man macht den Menschen Mut, sich auch wirklich zu melden, wenn man merkt, dass das Gedächtnis nachlässt, sich nicht zu fürchten. Fast alle Gedächtnisprobleme, die man wahrnimmt, werden keine Demenz. Aber trotzdem diese Gewissheit zu haben, ist ein ganz wichtiges Thema, weil man ganz anders weiterleben kann nach dieser Gewissheit. Ja? Und ich glaube, die Menschen suchen solche Angebote. Also wir haben das gesehen bei unseren Demenzservicestellen, wie schnell der Zulauf zugenommen hat und wie bereit die Menschen insgesamt sind, erstens einmal Früherkennung zu akzeptieren mittlerweile, aber auch dann Maßnahmen zu setzen. Ja, wir haben vor kurzem eine Untersuchung gemacht und haben die Einstellung von Menschen erfasst zum Thema Prävention. Und da haben wir gesehen, wie viel Bereitschaft da ist, tatsächlich den Lebensstil anzupassen, sich diesen Maßnahmen zu stellen und etwas zu tun. Und ich glaube, das gibt eigentlich dann kein Argument mehr, das jetzt nicht in die Praxis umzusetzen.
Ich denke auch, ja.
Du sprichst da an Demenz-Service-Stellen, die es in Oberösterreich gibt. Du bist wissenschaftliche Leiterin der österreichischen Morbus-Alzheimer-Syndrom-Hilfe in Bad Ischl. Ist das korrekt so?
Nicht mehr, aber ich war es für lange Jahre.
Für lange Jahre. Und das sind durchaus positive Erfahrungen, höre ich durch. Das heißt, wenn es diese Möglichkeiten gibt, dann nehmen das die Menschen ja auch in Anspruch.
Absolut. Also wir haben einen riesigen Zulauf gehabt innerhalb von wirklich kurzer Zeit. Und Personen wollen auch etwas tun, ja, um gesund zu altern. Es muss nur die Angebote geben und die müssen wir jetzt flächendeckend schaffen. In Oberösterreich ist das gelungen. Da gibt es 11 Demenzservicestellen, die wirklich für alle Familien in Oberösterreich schnell und niederschwellig zugänglich sind und hier wirklich Angebote sowohl für Betroffene als auch für die Angehörigen, die ja auch natürlich von Anfang an mit Wissen versorgt werden müssen. Ja, die müssen sozusagen auch die richtigen Dinge tun, sowohl für sich selbst als auch für die Personen mit Demenz. Also da gibt es ein breites Angebot für beide und das ist so wichtig, dass das ineinander greift, ja? Dass man Angebote für Personen mit Demenz macht, die sich ja von Anfang an große Sorgen machen, das muss man ja sagen. Das ist ja nicht so, dass man dann vergisst, ja. Sondern man macht sich Riesensorgen. Und man will ja selber auch was tun, wenn man betroffen ist.
Was denkst du, braucht es, dass das flächendeckend ist? Du hast das angesprochen, wir haben hier so eine Art Blueprint oder ein Modell, das eigentlich super angenommen wird, gut funktioniert. Was braucht es aus deiner Sicht, dass wir das wirklich in Österreich umsetzen können?
Ja, genau. Darüber rätsel ich schon einige Zeit. Es muss halt einfach wirklich jedes einzelne Bundesland überzeugt werden. Ja, wir haben das versucht, zum Beispiel in Niederösterreich, da ist es noch nicht geglückt, aber man muss wirklich Bundesland für Bundesland, aber das wäre halt natürlich, wenn das ein politisches Commitment ist, eine schnellere Variante möglich, denke ich.
Und es ist auch super wichtig, also wir hatten ja schon auch mit Angehörigen hier im Rahmen dieses Podcasts Gespräche und da war das ein ganz, ganz zentrales Thema, mit dieser Diagnose unter Anführungszeichen nicht allein gelassen zu sein, sondern einfach zu wissen, was sind nächste Schritte. Und da geht es jetzt nicht rein um jetzt therapeutische Möglichkeiten, sondern auf was muss ich mich in meinem Leben, meinem zukünftigen einstellen, was gibt es noch für andere Möglichkeiten, andere Sachen, an die ich denken muss. Und da wurde das natürlich auch immer erwähnt, dieses Zusammenspiel, wie du gesagt hast, zwischen der Erkrankte, aber auch die Angehörigen. Was braucht es da für beide?
Genau. Vor allem die Angehörigen brauchen nicht eine einmalige Beratung, sondern das ist eine Beratung, die fortlaufend geführt werden muss, weil sich die Bedürfnisse der Personen mit Demenz und auch der Angehörigen natürlich grundlegend unterscheiden von der Anfangsphase der Erkrankung und von der fortgeschrittenen Phase. Also da ist ein kontinuierlicher Beratungsbedarf, den man abdecken sollte und nicht warten sollte, bis Krisen auftreten. Weil Krisen sind erstens einmal extrem belastend natürlich für alle, aber auch extrem teuer für unser System. Und das zu verhindern, ja, und ich muss noch was sagen, Angehörige sind höchst motiviert, ihren Job zu machen. Und das ist also einer meiner wunderbarsten Erfahrungen in meinem Leben gewesen, wie großartig diese Personen wirklich ihre Aufgabe erfüllen. Und sie brauchen nur so einen kleinen, ja, eine kleine Hilfestellung hin und wieder. Und das müssen wir einfach zur Verfügung stellen. Und dann ist die Bereitschaft da, wirklich vom Anfang bis zum Ende diese Begleitung auch durchzuführen. Ja? Aber wir als Gesellschaft müssen hier investieren, das ist dringend nötig.
Wenn man von Prävention spricht, dass der gesunde Lebensstil, wie immer der individuell aussieht, und dazu gehört natürlich auch ein reges Sozialleben. Jetzt wissen wir in Österreich, dass das eher etwas ist, wo Menschen, die älter werden, eher einsamer werden. Das ist in den sogenannten Blue Zones. Das sind diese Gegenden über die ganze Welt verstreut, wo die Menschen weit über 100 werden, wo besonders viele Hundertjährige leben. Und da weiß man, ja, die essen vielleicht auch manchmal gesündere Dinge, aber die haben vor allem ein ganz großartiges soziales Netz. Was rennt da falsch in unserer Gesellschaft?
Also ich glaube, Einsamkeit und wenig soziale Kontakte ist wirklich eine Riesenherausforderung in unserer Gesellschaft, und ich glaube, es wird auch immer mehr. Ich selbst wohne ein bisschen am Land, würde ich jetzt sagen, da in der Tullner Gegend, aber auch Familienstrukturen haben sich ja über die letzten Jahrzehnte massiv verändert. Also wenn ich denke, früher haben ja oft ein, zwei, drei Generationen zusammengelebt, und da war es irgendwie ganz naheliegend oder selbstverständlich, dass die jüngere Generation die ältere bis zu einem gewissen Grad mitpflegt, mitbetreut. Heute ist ja oft so, dass Kinder in ganz anderen Ländern leben. Das heißt, die Vereinsamung teilweise ist stärker. Manchmal habe ich mir gedacht, vielleicht ist es am Land besser in so kleinen Orten, als es in der Stadt ist. Aber ich glaube, es ist an allen Stellen kann es stark zu einer Vereinsamung kommen. Und all das, was mir auch bekannt ist, wir wissen, dass diese Situationen auch körperliche Erkrankungen natürlich hervorrufen können. Das können Herz-Kreislauf-Erkrankungen sein, das können aber auch Depressionen, auch Demenzen dann sagen. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer gesellschaftlicher Auftrag auch an uns alle, hier, sage ich, die alternde Bevölkerung kontinuierlich auch einzubeziehen, im Sinne gesellschaftlich einzubeziehen, ihnen Verantwortungen auch zu übertragen, sie ins soziale Leben mit, im sozialen Leben mitnehmen, weil dann können wir viel verhindern. Aber, und das war so schön, wie du das am Anfang gesagt hast, Steff, ja, auch Demenzkranke haben in den letzten Stadien noch Fähigkeiten. Ich glaube, wenn wir von älteren Menschen sprechen, die haben so viele Fähigkeiten, die wir nicht nützen, die uns unter Anführungszeichen Jüngeren wirklich eine Riesenhilfestellung sein könnten. Und das negieren wir ein bisschen, und da müssen wir einfach zurück, diese Menschen stärker einbinden. Und ich glaube, dann wäre auch ein Riesenschritt in die richtige Richtung getan.
Kann dir nicht mehr zustimmen. Das ist großartig gesagt, denke ich. Und ich würde mich gar nicht so auf Familienstrukturen von früher beziehen, weil wir haben heute die Riesenchance, das Neue zu denken. Ja, dass nicht nur die Kinder verantwortlich sind, sondern dass wir eben wirklich auf dieses Potenzial bauen, das ältere Menschen zur Verfügung stellen, und hier uns wirklich Überlegungen anstellen. Wir haben vor kurzem zum Thema Einsamkeit ein Projekt begonnen zu initiieren, das nennt sich Gesundes Museum, wo wir ältere Menschen einladen ins Museum. Und hier mit mehreren Kunstwerken, die wir da aussuchen und zu verschiedenen Themen, Diskussionen machen, ja, dass wir wirklich auch, dass wir hier der Einsamkeit entgegenwirken und in den schönen Räumen, ja, vom Kunsthistorischen Museum, Wien Museum, und jetzt beginnen wir auch mit den Bezirksmuseen zu sprechen, dass wir hier sozusagen Diskussionsforen. Und da kann man auch andenken, tatsächlich aus unserem Workshop, den wir gemacht haben mit den Bedürfnissen, ist auch rausgekommen, das große Bedürfnis mit der jungen Generation in Kontakt zu bleiben. Und das finde ich einfach so großartig, ja, wenn das Bedürfnis geäußert wird, und ich glaube, es wird das Bedürfnis auch von der anderen Seite geäußert, und das müssen wir jetzt zusammenführen. Und ich glaube, da können auch ganz spannende Räume entstehen, ja, wo Kreativität sein kann und sich ältere Menschen tatsächlich weiterentwickeln können. Also das ist ja nicht so, dass man im Alter stehen bleibt. Man kann sich ja tatsächlich bis zum letzten Tag weiterentwickeln. Und auch wenn man eine Demenz hat, kann man sich weiterentwickeln. Also in jedem Zustand ist Entwicklung möglich, und das zu nutzen wäre eine spannende Geschichte.
Du hast vollkommen recht, es ist natürlich nicht nur die Kinder, sondern auch das Umfeld. Und ich, bei mir im Ort, ich wohne auch in so einem kleinen Ort, ich finde es so spannend. Ich bin Wiener an sich und lebe jetzt seit 20, 30 Jahren außerhalb von Wien. Und da gibt es dieses Bankel vor der Haustür bei sehr vielen Häusern, wo man dann sitzt, wo man dann stehen bleibt, wo man dann plaudert. Dann sagt der Nachbar, ah, soll ich da den Rasen mähen oder so. Also auch diese Orte, ich finde das auch sehr schön natürlich mit den Museen, wo man auch einen neuen Stimulus setzt, aber auch so diese Orte weiter zu unterstützen und zu würdigen, wo die Leute zusammenkommen, miteinander plaudern und wo man dann halt auch als Älterer, wo es vielleicht keine Familie mehr gibt im Umkreis, trotzdem eingebunden ist in eine Gemeinschaft.
Das ist sicherlich ganz, ganz essentiell. Wie ihr beide vorher gesagt, es gibt ja auch schon Länder, die jetzt in puncto Vorsorge da Österreich zeigen könnten, wohin die Reise geht. Möglicherweise auch in diesem sozialen Kontext, weiß ich nicht. Schottland, glaube ich, ist so ein Modell. Das hast du unlängst auch dir angeschaut. Was machen die anders?
Naja, man muss vorsichtig sein. Es ist sozusagen nirgends der letzte weiße Stein gefunden, wie man es macht. Aber ich denke, in Schottland, was die natürlich tun, ist, die haben von der Politik unglaubliche Unterstützung. Also das ist wirklich ein gesellschaftlicher Zugang zu dem Thema Demenz. Let's solve this problem or this challenge. Und ich glaube, das ist ein bisschen der Unterschied. Und der nächste Punkt, der wichtig ist, dass sie sehr viel Forschung fördern. Also da gibt's wirklich Zusammenschlüsse zwischen allen Universitäten. Das wird gefördert, ja, vom Staat auch, diese Kooperationen. Und die stellen sich wirklich auch Fragen, wie man das umsetzen kann. Also da wird sehr viel Versorgungsforschung gemacht. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Und diese Kooperation auch mit den anderen Stakeholdern, ja, wie die Pharmaindustrie zum Beispiel, das ist viel, viel stärker dort ausgeprägt. Was sie auch machen, ist sehr beeindruckend. Das sind die Brain Health Centers, die jetzt auch gefördert werden vom Staat, wo es in erster Linie um sehr extreme Früherkennung geht, aber auch um Prävention. Also machen Sie sich Sorgen um Ihr Gedächtnis oder möchten Sie Ihre Hirngesundheit fördern, dann gibt es diese Brain Health Centers, die sowohl mit medizinischer Expertise ausgestattet sind, als auch mit anderer therapeutischer Expertise.
Ja, ich sehe es genauso. Also erstens wollte ich vielleicht noch einen Punkt aufgreifen. Mir gefällt auch sehr gut dieses Wort Hirngesundheit. Also wir in der pharmazeutischen Industrie, wir sprechen halt immer Demenz, Alzheimer, Demenz und was es da gibt. Aber ich glaube einmal, dieses Thema weg von der Krankheit mehr zur Gesundheit zu gehen, und das sind oft Worte, ganz, ganz wichtig, finde ich schon einmal schön. Und so wie du sagst, ich glaube, es braucht ja auch einen Paradigmenwechsel, speziell bei dieser Art von Erkrankung, wo man ein ganzheitliches System braucht. Also nützt nichts dann, ein Medikament zu haben, sondern wir müssen in der Prävention beginnen. Über das Thema Hirngesundheit sprechen. Wir brauchen eine Früherkennung, wo wir sagen, wir sehr früh können wir noch etwas machen. Desto später, desto mehr Nervenzellen abgestorben wird, desto schwieriger wird das Ganze. Bis hin aber auch zu einer, und wir haben es auch schon ein bisschen angesprochen, im Bereich Pflege. Ich glaube, das gehört auch neu gedacht. Also ich bin jetzt ein bisschen noch zu weit weg, aber was mir sehr gut gefällt, und vielleicht weißt du da auch mehr, Stefanie, über das, in den Niederlanden, glaube ich, gibt es so dieses Putzorg-System, wo so mehr oder weniger sich Pfleger in kleinen Teams zusammenschließen und die Leute zu Hause gepflegt werden, wo die Nachbarn, die Familie eingebunden wird, weil man schaut, dass diese Demenzerkrankten in ihrem Umfeld mehr oder weniger bleiben, weil das eigentlich für sie das geeignetste und günstigste ist. Und das ist auch etwas, wo halt Pflege auch ein bisschen neu gedacht wird und nicht Pflegeheime, sondern wie schaffen wir es, möglichst lang die Leute in ihrem gewohnten Umfeld unter Eingliederung der Nachbarn, der Familie, aber auch von Pflegekräften zu Hause zu behalten.
Ja, ich glaube, was in den Niederlanden auch gemacht wird, ist, man versucht, die verschiedensten Angebote zu kreieren und nicht nur ein Angebot, also das heißt Pflegeheim oder Zuhause, sondern es ist weder das Pflegeheim für jeden optimal, noch zu Hause eventuell der optimale Ort. Das ist einfach auch individuell, und wir brauchen verschiedene Angebote, um diese individuellen Bedürfnisse tatsächlich in Betracht zu ziehen, ja, dass man wirklich für die richtige Person den richtigen Ort wählen kann. Das wäre das Ziel. Und da sind ganz gute Ideen unterwegs in verschiedenen Ländern. Man kann die heranziehen und auch ausprobieren, aber wir bräuchten natürlich auch so ein bisschen ein Umfeld, wo man einfach mehr Experimente machen können.
Ja.
Und mehr Bewusstsein wahrscheinlich. Ich finde, was du gesagt hast, auch Hirngesundheit, das ist ein wirklich schönes Wort eigentlich. Herzgesundheit hört man immer wieder mal. Hirngesundheit kennt man jetzt bei uns eigentlich noch nicht so. Also es wäre wichtig wahrscheinlich auch, so wie wir begonnen haben, diese Podcast-Folge auch auf die positiven Aspekte hinzuweisen, auch wenn natürlich das Ganze eine sehr schwerwiegende und schlimme Krankheit für Betroffene ist. Aber man kann die Sache ein bisschen anders sehen.
Man kann die Sache ganz anders sehen und das müssen wir tun, weil es sonst wirklich keine Motivation gibt, dass man Dinge ändert. Ja? Also man muss, glaube ich, die positiven Sachen gut etablieren und die sind evident mittlerweile, auch in der Forschung, wo man sehen kann, wenn Menschen gefördert werden, nämlich vom Anfang an der Krankheit, hat diese Krankheit einen vollkommen anderen Verlauf. Es muss nicht dieser schreckliche Niedergang stattfinden, der muss ganz schlicht und ergreifend nicht stattfinden. Aber es muss natürlich individuelle Förderung, ja, muss zur Verfügung gestellt werden. Und dann können wir das jederzeit umsetzen. Aber man muss halt tun, ganz einfach.
Ja, also ich glaube, ich habe erst gestern mit meiner Frau diskutiert. Ich glaube, wir unterschätzen wirklich den menschlichen Körper immens. Das Leistungsvermögen, was er tun kann, auch die reparierenden Möglichkeiten, die er hat. Und darum glaube ich, nicht zuletzt passt auch unser Podcast-Name Wirkstoff Mensch ganz gut, weil es ist da sehr, sehr viel drinnen, speziell wenn wir früh den Wirkstoff Menschen heranziehen und fördern.
Genau. Ich glaube, man kann so, also ich habe viele, viele Personen getroffen in meiner Praxis, die sich innerhalb der Krankheit so unglaublich entwickelt haben, ja, im positiven Sinne, und eine unglaubliche Bereicherung waren für ihre Umgebung. Und das muss das Ziel sein, dass wir sozusagen Menschen, die betroffen sind von dieser Krankheit, auch ihr Potenzial ausleben können und so ihre Umwelt weiterhin bereichern können.
Das tut wahnsinnig gut, dir zuzuhören, auch wenn man die blanken Zahlen vor sich hat, wie das bis zum Jahr 2050 sich die Demenzerkrankungen in Österreich verdoppeln werden. Das liegt natürlich daran, dass unsere Gesellschaft immer älter wird. Aber dann verliert das zumindest ein wenig den Schrecken, wenn man jetzt einer so erfahrenen Forscherin hier zuhört mit diesen positiven Inputs.
Ja, ich habe so erfahren und ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich das tatsächlich erleben durfte, wenn ich nur dran denke, wie ich begonnen habe. Ja? Also wie ich meinen Chef überzeugen haben müssen, dass Menschen mit Demenz tatsächlich wahrnehmen, wenn sie getestet werden und wenn wir nicht wertschätzend mit ihnen umgehen. Ja, das war für ihn absolut neu. Und da habe ich das erste Mal gesehen, was wir tun können. Ja, auch in Bezug auf zum Beispiel die Symptome, die im Rahmen einer Krankheit auch auftreten können. Da können wir so viel tun, ohne mit Medikamenten sehr stark die Leute zu sedieren. Ja, ich denke jetzt da an Depressionen. Gut, das Antidepressiva wäre kein Sedativum, aber Aggressionen zum Beispiel. Ja, also da kann man mit Beschäftigung, mit adäquaten Methoden des Tagesablaufs so viel tun, dass das auch nicht so negativ wahrgenommen wird, weder von den Angehörigen noch von den Betroffenen.
Wie siehst du dieses Thema Aufklärung? Also ich glaube, das, was du ansprichst, ist ja oft, das Wissen fehlt, was alles möglich ist. Und dann greift man oft zur, wie soll ich sagen, vielleicht einfachsten Lösung, einem Medikament. Aber was denkst du, müsste passieren im Bereich auch jetzt Aufklärung von all dem, was du sagst, was eigentlich möglich ist im Vorfeld ohne therapeutisch, also oder ohne medikamentöse Intervention?
Mhm. Also ich glaube, ich denke, wenn man sehr offen mit allen Personen spricht, also mit der Familie, mit den Betroffenen, mit dem Angehörigen, da können so viele Missverständnisse im Vorfeld schon bearbeitet werden, therapeutisch oder beratungstechnisch, sage ich jetzt mal. Also da müssen natürlich alle Bescheid wissen, worum es da geht. Ja, erstens mal, dass sich die Person, die betroffen ist von dieser Krankheit, tatsächlich Sorgen macht. Ja, das ist ja auch für viele nicht nachvollziehbar. Ja, man denkt sich, ja, das Gedächtnis geht halt sozusagen weg, aber dass der Mensch ein Mensch bleibt, wie jeder andere, der seine Krankheit versucht, verzweifelt zu verarbeiten, das ist halt etwas, was man auch den Angehörigen der Familie nahebringen muss. Ja, in nicht in einer Beratung sozusagen Session, sondern in vielen Gesprächen. Das muss man einfach lernen. Das ist nichts, was man natürlich so kann. Manche sind begabt, aber viele brauchen da einfach auch wirklich Hilfestellungen und Beratung.
Und das ist das, was du am Anfang angesprochen hast. Da müssen wir schauen, dass wir die Strukturen auch haben, dass wir hier Anlaufstellen bieten können, wo man eben in diese Gespräche auch gehen kann und diese Unterstützung dann auch findet.
Ganz genau. Und das Spannende wirklich bei diesen Dingen, wir haben ja Forschung gemacht, zur Häufigkeit, ja, wie oft Familien das auch wirklich in Anspruch nehmen. Es ist erschütternd gering. Ja, also man muss da wirklich als herangehen, auch als Person, die hier Hilfestellungen anbietet, dass man wirklich hin und wieder nachfragt bei den Familien. Noch eine Anfangs- und therapeutischen Phase läuft es wirklich großartig und die Leute kommen dann wirklich nur mehr in Krisen oder wenn sie sozusagen tatsächlich was brauchen. Also der Aufwand ist dermaßen gering, dass wir uns schämen müssen, dass wir es noch nicht umgesetzt haben.
Ja, das ist alles sehr ermutigend. Mario, du bist auch jemand, der sich massiv natürlich für Aufklärung einsetzt. Nicht umsonst gibt es auch diesen Podcast. Was nimmst du denn alles mit aus diesem Gespräch? Viele positive Inputs.
Also es ist super und ich freue mich so, dass wir uns getraut haben, auch diesen Podcast zu machen, weil die Gespräche, die ich bis jetzt geführt habe, öffnen halt einen ganz neuen Blickwinkel auch für uns als pharmazeutische Industrie, weil, und das glaube ich liegt natürlich in der Natur der Sache, wir sehr medikamentenzentriert sind. Also ich glaube, wir versuchen schon viel, wir nennen das dann immer Disease Awareness Kampagnen, das zu machen. Aber das, was ich hier höre, geht ja über das hinaus. Es geht ja nicht darum zu sagen, diese Erkrankung gibt's. Es geht mehr darum zu sagen, wie kann ich sie frühzeitig schon begleiten? Was gibt's hier für Möglichkeiten? Was gibt's Anlaufstellen? Ich glaube auch für mich ermutigend zu sagen, wie können wir politisch mit Entscheidungsträgern zusammenarbeiten, das thematisieren. Ich spreche doch immer wieder auch mit Gesundheitssprechern, wo man einfach sagt, wir müssen das breiter denken. Und ich glaube, das ist schon noch eine Bringschuld, die wir als pharmazeutische Industrie haben, da auf diesen Gedankenzug aufzuspringen und zu sagen, das obliegt uns auch, hier mitzugestalten und mitzuarbeiten.
Und ich nehme mal an, ihr beide bleibt ganz sicherlich in einem regen Austausch nach diesem Gespräch.
Selbstverständlich.
Das wäre großartig, ja. Würde mich sehr freuen.
Ja, mich auch.
Dann bedanke ich mich für dieses wunderbare Gespräch. Ja, Mario, du bleibst wie immer noch ein bisschen bei mir. Wir haben noch Mythen aufzuklären und Fakten denen entgegenzusetzen.
Das machen wir.
Dankeschön.
Dankeschön.
Ja, Mario, wir wollen uns wieder einen Mythos anschauen. Da gibt es ja leider einige. Ich weiß auch nicht, warum sich die so lang halten, aber du wirst uns gleich einiges dazu sagen. Mythos heute, Pharmafirmen treiben Gesundheitskosten in die Höhe. Warum hören wir das dauernd?
Ja, also das ist einer, den ich sehr, sehr gerne kommentiere, weil da die Daten und Fakten eine eindeutige Sprache sprechen. Und wenn wir uns die Gesundheitskosten in Österreich, ich glaube, es sind jenseits der 50 Milliarden, also wirklich ein großer Brocken, wenn man das so sagen möchte, dann sind die Kosten für Arzneimittel in einem Bereich von 13,5%. Ich sage es noch einmal, 13,5%. Das heißt, jeder 8. Euro, der ausgegeben wird, geht in Arzneimittel. Und aufgrund dieser Zahl sieht man schon, dass es nicht die Arzneimittelpreise sind, die die Gesamtkosten in die Höhe treiben. Wir sehen im Bereich stationäre, ambulante Bereiche in den Krankenhäusern, dort sind die Kosten bei ca. 65%. Also das sind die großen Brocken, aber die Arzneimittel sind es nicht. Ich habe mir das auch angeschaut über die letzten 10, 15 Jahre. Also es hat sich immer in diesem Bereich bewegt. Das ist natürlich ein Kostenpunkt, aber bei weitem nicht der, das System an seine Grenzen bringt.
Jetzt ist es ja auch nicht so, dass Pharmafirmen sagen, wir verlangen jetzt die Summe X für das Medikament Y, sondern Arzneimittelpreise, da gibt es eine gesetzliche Regelung in Österreich. Wie schaut die aus?
Genau, also wir unterscheiden zwei Systeme in Österreich. Das eine ist das Spital- oder das Krankenhaussystem, wo wir an sich schon die Preise frei setzen können. Wenn wir aber auch uns dort die Zahlen anschauen, dann sind es circa 6,5% der Kosten, die im Krankenhaus anfallen, geht auf Arzneimitteln. Im niedergelassenen Bereich ist es anders. Da gibt es ein sehr rigoroses System. Da müssen wir mehr oder weniger eine Einreichung beim Dachverband der Sozialversicherungsträger durchführen. Da gibt es unterschiedliche Evaluierungen. Und was aber so quasi die Eckpunkte, die Anker sind, die definiert sind, ist, es darf auf jeden Fall einmal nicht mehr kosten als der EU-Durchschnittspreis. Das heißt, es wird ermittelt, was kostet das Medikament im Durchschnitt in Europa. Und unter dem muss es schon liegen. Also wir schaffen es eigentlich, also zumindest kann ich das für unsere Firma sagen, in keinem Bereich auf einen EU-Durchschnittspreis zu kommen. Und dann wird mehr oder weniger vom Dachverband sich angeschaut, was ist die Kosten-Nutzen-Rechnung. Und dann wird diskutiert, wo man den Preis festsetzen kann. Also ein sehr, sehr, sehr starres, hochreguliertes System, das sicherstellt, dass wir hier ein gutes Kosten-Nutzen-System haben.
Also keine Rede davon, dass Pharmafirmen einfach sagen, wir wollen mehr verdienen und jetzt verlangen wir für dieses Medikament einfach besonders viel Geld.
Also es ist in Österreich wirklich nicht möglich. Also ich habe noch nie eine Situation gehabt, wo wir einen Preis erhöhen konnten. Ganz im Gegenteil. Also wir haben über die letzten Jahre ja auch gesehen, Inflationen, Medikamentenpreise bleiben immer gleich, werden auch nicht inflationsangepasst. Also man könnte auch natürlich sagen, die Medikamente sind in den letzten Jahren eigentlich immer günstiger geworden.
Klare Ansage. Danke, Mario. Jede Medizin hat eine Geschichte. Und heute haben wir wieder eine davon gehört. Eine Geschichte von Mut, von Hoffnung. Das war Wirkstoffmensch, der Podcast von Lilly. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wenn euch diese Folge berührt hat, folgt uns gerne und empfehlt uns weiter, denn geteilte Geschichten wirken am stärksten. Gerne schreibt uns auch an presse-austria@lilly.com. Wir freuen uns auf den Austausch. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns wieder bei Wirkstoffmensch. Bis dahin, passen Sie gut auf sich und andere auf.